zweite Betrachtung, Machtlosigkeit Gottes. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich hinab. Es steht ja geschrieben, er entbietet für dich seine Engel und sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß an keinen Stein stoße. Jesus entgegnete ihm: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Bericht über die zweite Versuchung führt uns noch tiefer in das Geheimnis Christi ein. Eine schwindelerregende Lockung ergreift die Seele Christi. Im Geiste steht er auf der Zinne des Tempels, sieht die stürzende Tiefe, den Abgrund und das Gewimmel der Menschen. Wirf dich hinab, es kann dir nichts geschehen. Verführung zum Sturz, drehend werden im Geiste. Wer hätte das noch nie erlebt? Hier geht es aber um mehr. Israel erwartete den Messias auf eine außergewöhnliche, auffallende und wunderbare Weise. Seine Propheten haben diese Erwartung durch außerordentliche Bilder genährt. Von Isaias lernten die Juden beten: Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Noch beim Propheten Malachias ist davon die Rede, dass der Herr plötzlich kommen und im Tempel erscheinen wird. Der Messias ist für das Volk der Ungewöhnliche. Er steigt von oben herab in unerwarteter, überraschender Eindringlichkeit. Der Versucher zitiert das Wort des Psalmes, wonach Gott den Engeln befohlen hatte, den Messias auf den Händen zu tragen. Damit erhält die Versuchung eine messianische Prägung. Die Frage stellt sich für Christus: In welcher Gestalt soll er als Messias in der Welt erscheinen? Das Volk, das da unten wimmelt, träumt von einem Herrscher. Wie oft wird dieses Volk im Verlaufe der nächsten Jahre die Forderung in zahlreichen Abwandlungen aussprechen? Wir möchten von dir ein Zeichen sehen. In der letzten Stunde heißt es noch: Wenn du der Sohn Gottes bist, steige vom Kreuz herab. Während seiner öffentlichen Tätigkeit wird Christus immer wieder spüren: Jenes Geheimnis, das er in die Welt einsenken will, ist für die Menschen zu innerlich. Er wird aber dem Volk die auffallenden Wunderzeichen versagen. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, kommt ihr offenbar nicht zum Glauben. Das böse Geschlecht begehrt ein Zeichen. Es wird ihm aber kein Zeichen gegeben werden, als das des Propheten Jonas. Ergreifend ist der Bericht, der unsere menschliche Gebrochenheit und die Größe Christi offenbart. Beim Anblick Jesu zeigte Herodes große Freude. Schon seit geraumer Zeit hätte er ihn gern gesehen, da er von ihm gehört hatte und ein Zeichen zu sehen hoffte. Er stellte mit großem Wortschwall Fragen an ihn. Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Da bekundete ihm Herodes seine Verachtung mitsamt seinem Hofgesinde. Bei diesem Vorgang erleben wir unmittelbar, was Jesus mit den Worten meinte: Ich bin ein König. Allein mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gottes Demut. Das Ungewöhnliche wird im Leben Christi eine besondere Rolle, die der Versuchung gegen seine Sendung spielen. Der Mensch verbindet nur allzu leicht mit dem Gedanken an Gott, an die übernatürliche Hilfe und an das Ankommen des Gottesreiches die Vorstellung vom Sensationellen und Großartigen. Sobald irgendwo die Rede von auffallenden Erscheinungen und wunderbaren Dingen umgeht, strömen die Massen zusammen, gerät das Volk in Bewegung und bricht scheinbar eine neue Religiosität auf. Doch ist dies nicht der Wille Gottes, sondern der Dienst am Bruder, die schlicht gütige Gebärde des Helfens und des Beistehens im Alltag. Die Absage Christi an den Versucher legt das Wesen echter Religiosität frei, zeigt die Wurzeln wirklicher Frömmigkeit. Christus wusste, dass in seiner Sendung viel Dunkles mit enthalten war. Kämpfe gegen Widerstände, Notwendigkeit, die Geister zu einer immer größeren Ernüchterung zu führen, Verrat, Untergang und Tod. Nicht durch Verblendung wollte Christus siegen. Sein Entschluss war von vornherein gefasst. Er wird jeder Gefahr trotzen, sich aller Herzensdumpfheit und jedem Missverständnis aussetzen. Er wird sich der Masse nicht als Übermensch vorstellen, sondern sich zeigen als ein unbekannter Mensch von einem fernen Marktflecken, als ein mitleidendes Glied seines leidenden Volkes. Seine Gottheit darf nicht plötzlich aufstrahlen zur Überwältigung der Massen. Der Glaube ist nicht ein Aufschrei der Überraschung. Er wird die Fülle seiner Person nur diejenigen ahnen lassen, die sich in der Stille, in der Freiheit der Liebe zur Erkenntnis durchringen. Es muss so kommen, dass einige Menschen in der Demut des Herzens sich sagen, Gott ist unter uns, obwohl alles gegen ihn spricht. Der Glaube blüht in der klaren Sicht der Liebe auf. Der Versucher wollte erreichen, dass die größte Tat der Menschengeschichte, die Menschwerdung Gottes, sich durch einen Gewaltstreich offenbart und so innerlich verdorben und äußerlich missverstanden wird. Erlösung als Selbstverherrlichung des Gottmenschen und nicht seine Passion. Wiederum steht das Wesen des Christlichen und somit das Wesen des Menschlichen auf dem Spiel. Man ist erstaunt über die Ungeheuerlichkeit dieses Vorganges. So sehr ist man gewöhnt, die Berichte des Evangeliums über die Versuchungen Christi zu verharmlosen. Im Leben Christi finden wir nirgends den Anspruch der Ungewöhnlichkeit. Zwar lebt das Bewusstsein seiner messianischen Sendung in ihm. Unergründliche Kräfte der Wandlung steigen aus seiner Seele empor. Doch sind jede Gebärde seines Existenzvollzugs, jedes Wort, das er spricht, Schlichtheit und Selbstbescheidung. Etwas Unvermutetes bricht in der Gestalt Christi durch, die Demut Gottes. Christus wollte nicht auf Händen der Engel getragen werden. Er wollte nicht, dass sein Fuß nicht an einen Stein stoße. Er suchte keine Selbstverherrlichung, sondern hat jene Vergeblichkeit, die jede Liebe einmal erleben muss, auf sich genommen. Er hat den Weg zum Kreuz betreten, bis in die Verlassenheit hinein. Er wollte machtlos sein. Nichts wollte er durchsetzen. Keine weltliche Welt schwebte ihm vor, sondern die unbedeutende Herde, der kleine Rest. Da erfasste Christus mit seinem menschlichen Bewusstsein intuitiv die Grundrichtung seines eigenen Lebens und die Zukunft der Menschheit. Vielleicht sah er Menschen vor sich, die, wie der Zöllner, ferne von Gott stehen und nicht einmal ihre Augen zum Himmel zu erheben wagen. Was nützt es solchen Menschen, wenn er auf den Händen von Engeln getragen vom Himmel herabschwebt? In diesem Augenblick schaute Christus tief in unsere Seele, in unsere Augen voll Tränen der zurückhaltenen Verlorenheit. Da erkannte er, zu solchem Leid kann nur ein Leidender hingehen. Mit seiner blendenden Herrlichkeit würde er unsere Seele zugrunde richten. Deshalb stellte sich Christus nicht auf die Zinne des Tempels. Er ist vor uns Menschen niedergekniet. Er wollte keine andere Macht ausüben, außer der Demut. Er wusste wohl, dass sein Leben dabei in Brüche gehen wird. Er wollte einer sein, dessen Stimme nicht einmal Gott hört. Er wollte mit uns sein und bei uns bleiben, bei uns armseligen Menschen. Wir können die Existenz Christi nur erklären, wenn wir jenes Unverständliche annehmen, das uns zunächst als Unsinn, ja als Gotteslästerung erscheint. Gott selbst ist Demut. In ihm muss eine geheimnisvolle Bereitschaft sein, in das Nichtige hinabzusteigen. In ihm muss etwas leben, das ihn willens macht und ihm Freude bereitet, sich in das Dasein eines Unbekannten aus dem Dorf Nazareth hineinzubegeben. Es muss eine geheimnisvolle Seligkeit für ihn sein, seine Herrlichkeit den Großen zu verbergen und sie den Unmündigen und Schwachen kundzutun. Gott hat die heiligen Dinge verborgen vor den Mächtigen der Welt und sie geoffenbart den Unscheinbaren. Eine neue Gesinnung hat er auf die Erde gebracht. Lernet von mir, denn ich bin mild und demütig. Er ist beim Abendmahl vor seinen Jüngern niedergekniet, hat ihnen die Füße gewaschen. Ein Vorgang ist das, der jeden, der einen Sinn für menschliche Größe in sich trägt, zutiefst erschüttert. Er hat es gewiss nicht getan, um sich zu verleugnen, sondern weil es ihn, den Menschgewordenen, dazu drängte, das Wesen Gottes zu offenbaren. Hier müssen wir tiefer in das Geheimnis eindringen. Die Menschwerdung Gottes war die grundlegende, jegliche menschliche Hingabe seinshaft begründende Demut. Da er in der Seinsgestalt Gottes war, sah er es nicht für eine Anmaßung an, sich Gott gleichzuhalten. Er entäußerte sich und nahm die Gestalt des Knechtes an. Er erniedrigte sich und wurde in seiner ganzen Erscheinung ein Mensch. In Gott, in seiner ewigen Seinstiefe, ist die Sehnsucht erwacht, sich des Seins der Herrlichkeit, der Allfülle des Herrschens zu entäußern, hinabzusteigen in die Vernichtung. Denn wenn die Jünger vor dem zu ihren Füßen knienden Gottmenschen ratlos sind. So haben sie recht. In dieses Geheimnis der Selbstentäußerung Gottes soll der Christ als Christ eintreten. Ich wurde euch zum Vorbild. Ihr sollt auch tun, wie ich an euch getan. Nicht nur Bescheidenheit, nicht nur brüderliche Hilfsbereitschaft, sollen die Christen von Christus lernen. Gott mutet uns mehr zu. Wir dürfen, indem wir Christen sind, in den Mitvollzug der göttlichen Demut eindringen. Der demütige Gott. Wie ist das möglich? Jenseits alles Warum und Weil erahnen wir eine Antwort. Ein liebender Gott wäre gut zu uns. Er würde uns alles schenken, würde er sich aber derart entäußern, wie Christus es tat. Die Liebe Gottes ist mehr als Liebe. Hier bleibt ein letztes Geheimnis auszusprechen. Gott ist nicht nur demütig, er ist die Demut selbst. Sein Wesen besteht aus einem Übermaß an Liebe. Versuchen wir, dieses auf den ersten Blick Unverständliche in Worte zu fassen. Gehen wir aber dabei behutsam vor. Fragen wir uns zunächst, wie haben die Menschen die Existenz Christi erfahren? Die Familie Christi, das Geschlecht, aus dem er kam, war abgesunken. Christus gab sich keine Mühe, es wieder aufzurichten. Er strebte nicht nach Ansehen. Er war arm, aber nicht in der Art der großen Asketen, bei denen die Armut eine geheimnisvolle Größe offenbart, sondern schlicht und selbstverständlich arm. Seine Armut war eher eine Anspruchslosigkeit. Er hat keine bedeutenden Menschen zu Freunden gewählt. Er kämpfte, und es war im Grunde kein Kampf. Er lehrte und drang nicht durch, nicht einmal bei seinen Freunden. Was er tat und was ihm widerfuhr, hatte den Charakter eines seltsamen Misserfolges. Er lebte in Einsamkeit, ja, in Verlassenheit. Er wurde nicht verstanden. In der Existenz Christi fehlte all das, was verstanden sein heißt. Beim Lesen des Evangeliums entsteht der Eindruck einer bitteren, aber nicht erbitterten Eingeschlossenheit. Einer Stummheit trotz des Sprechens. Die Finsternis hat das Licht nicht begriffen. In sein Eigentum ist er gekommen, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein Wirken war vergeblich. Die Demut Gottes hat die Existenz des Menschen Jesus verwüstet. Es war furchtbar, Gottes Sohn zu sein. Christus trug eine aus Gott entsprungene Wahrheit in sich. In ihm quoll die Unermesslichkeit der Liebe und der Freundschaft. Er hätte Macht gehabt, die ganze Welt aus den Angeln zu heben. Er hat es aber nicht gewollt. Er hat das Unerbittliche seines Schicksals auf sich genommen. Überall stieß er gegen eine dunkle Wand. Dieses existenzielle, nicht angenommen und nicht anerkannt sein, erreichte in seinem Tod eine absolute Grenze, als er in der Gottverlassenheit starb. Grundgesetz neuer Schöpfung. Jeder christlich Liebende wird in seinem Leben eine Grenze erreichen, an der ihn die Forderung trifft, in die Demütigung einzugehen. Dann geht es darum, ob der Mensch die Daseinsweise Christi annimmt, sie trotz ihrer Unverständlichkeit aus blindem Glauben bejaht. Die Demut ist das Meer der Liebe und somit auch ihr tragender Grund. Nur ein Liebender kann demütig sein. Unser Lebensversagen heißt, wir bringen die Kraft nicht auf, uns restlos dem Armseligen zu schenken. Wir ertragen auf die Dauer die Gebrochenheit eines geliebten Wesens nicht. Es ist eine ermüdende Erniedrigung, dabei zu bleiben, wenn der andere seelisch zusammenbricht. Deshalb verhärten wir uns, nicht aus Bosheit, sondern aus Schwäche. Wir machen uns viel los, entziehen wir uns einer inneren Trägheit nachgebend dem Meer der Liebesanstrengung. Selbst in unserer Liebe lauert der Drang, den anderen zu versklaven. Was sich Liebe nennt, ist oft nichts anderes als der Wille zum völligen Besitz der anderen Person. Jene Beglückung, die gerade die Andersheit des Du gewährt, bleibt aber dem Selbstsüchtigen versagt. Und so wird mit der Zeit der einst innig geliebte Mensch gleichgültig. Dem Hochmütigen entgeht die Erfüllung der Liebe. Er selbst, durch seinen Hochmut, zerstört das Schönste der eigenen Seinsfähigkeit. Eine nach dem völligen Besitz der anderen Person strebende Liebe schlägt früher oder später in Hass um. Nur die demütige Liebe ist fähig, das Versagen des geliebten Du auszuhalten. Sie achtet das Selbstsein des anderen. Sie versucht nicht, das Du zum Mittel der eigenen Selbstbehauptung zu benutzen. Die Demut ermöglicht somit langes, in der Zuneigung durchlittenes Mitsein. So ergibt sich das Sonderbare, dass gerade jene Liebe, die nichts anderes will als geben, die sich selbst nicht an ihren Rückwirkungen auf das eigene Ich bemisst, die nicht mehr auf sich selbst zurückschaut, den anderen aus seiner Armseligkeit herausheben und erlösen kann. Selbstlosigkeit schafft im Bruder neuen Seinsbestand. Die Ohnmacht des demütig Liebenden ist die stärkste Macht der Welt. Es ist eine Ohnmacht in allen Bereichen der Existenz, in denen es um den eigenen Vorteil, um die Selbstbehauptung geht. In der innerlich bejahten und lange geübten Zurückhaltung der demütigen Liebe geht das selbstsüchtige Ich unter. Die Selbstaufgabe bedeutet aber keineswegs Selbstverlust. Das tiefste Selbstsein heißt ja Selbstlosigkeit. Mag die Demut in Augen vieler als Schwäche erscheinen, sie ist im Grunde eine Macht, die nie überspielt, nie zurückgewiesen werden kann, weil sie alles, selbst die Zurückweisung, in eine noch größere Liebeshinwendung verwandelt. Dies ist dann schöpferisches Mitsein. Zeuge Gottes wird der Mensch erst, wenn er in der Liebe auch dann ausharrt, wenn sie nicht erwidert, wenn sie verkannt und zurückgewiesen wird. In der Kraft der Demut und nur in ihr ist die Liebe sowohl zu bescheidenen Diensten als auch zu höchster Entsagung fähig. Wahrhaft edle Liebe entsteht nur in der Demut. Nur der Demut ist es eigen, im Sich-Verschenken reich zu werden. Erst in der Demut erreicht die Liebe jene Höhe der Seinsintensität, jene Loslösung vom eigenen Selbst, die in den Worten von Paulus ihren Ausdruck findet. wenn ich mit Zungen von Menschen, ja von Engeln rede und die Liebe nicht habe, so bin ich ein tönendes Erz und eine lärmende Schelle. Und wenn ich der prophetischen Rede mächtig bin und alle Geheimnisse weiß und habe ganze Erkenntnis und den ganzen Glauben, so, dass ich Berge versetzen kann, habe aber die Liebe nicht, so bin ich ein Nichts. Und wenn ich meine ganze Habe für Armenspeisung verteile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, habe aber die Liebe nicht, so nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist langmutig und freundlich. Sie eifert nicht und prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie tut nichts Unschickliches und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht nach, freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie überdauert alles. Die Liebe hört niemals auf. Propheten reden, sie werden aufgehoben werden. Sprachengaben der Entrückung, sie werden aufhören. Erkenntnis, sie wird nicht mehr gelten. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unser Reden aus Eingebung. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das Stückwerk ein Ende haben. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, urteilte ich wie ein Kind. Als ich aber Mann geworden, habe ich das Kindische abgelegt. Jetzt sehen wir im Spiegel, rätselhaft, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich in Stückwerk, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt werde. Nun aber, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben. Das Größte von ihnen ist aber die Liebe. Der Mensch ist ein Stückwerk. Nur die Liebe bleibt aus ihm übrig. Mag er sprechen, so schön wie ein Mensch nur kann, mag er reden wie ein Engel, hat er die Liebe nicht, so hat er das Eigentliche nicht geleistet und auch nicht erfahren. In seinem Innern herrscht eine Leere. Was er nur tut, ist Selbstgenuss und Selbstdarstellung. Schöne Worte kann ein jeder aussprechen. Das ist eine Frage der Empfindsamkeit und der Stilistik. Echte Liebe beweist, dass sie dem anderen Schutz zu bieten vermag und den Bruder über die Interessen der eigenen Existenz stellt. Dass sie dem anderen alles ersparen will, was unsere Welt einem an Sorgen, Qualen und Wunden zufügen kann. Sie nimmt die andere Person in Schutz, wenn es sein muss, auch gegen sie selbst. Sie kämpft für den anderen, beschirmt ihn, gibt ihm Leben und inneres Wachstum. Liebe ist also ein dienendes Tun. Alles andere in unserer Existenz, sagt Paulus, ist hohl und nichtig. Eine Grundeigenschaft der Liebe wird hier deutlich. Das Nichtwissen um sich selbst, das Nicht auf sich selbst zurückschauen, die Absichtslosigkeit. Mag der Mensch alles hingeben, auch das eigene Leben, geschieht es aber nicht aus reinem Umsonst, so ist es eben ein Nichts. Die Reinheit der Hingabe, das Nichtswollen vom Andern, das Annehmen des fremden Seins, wie es ist, bedeutet Demut. Ohne diese grundsätzliche Selbstlosigkeit, ohne dieses Meer der Liebe, lieben wir nicht, sondern suchen nur das eigene Selbst. Demut ist eben der Mut, der die Existenz des Anderen mitträgt. Sie ist der Mut, bei dem Du lange auszuharren, mit ihm in die Zeit hineinzuleben und ihm dabei je neu, je anders ganzheitliche Gegenwart zu schenken. Ohne diesen Mut zur Hingabe kann das enge Zusammensein der Menschen zur Qual und Zerstörung werden. In der Demut bewährt sich die Feinheit und das Feingefühl der Liebe. Sie trägt etwas Adeliges in sich. Sie anerkennt das Gute im Anderen und lässt ihn fühlen, dass er geschätzt, hochgeachtet wird. Sie macht dem Anderen das Leben möglich, bedenkt die innere Verletzlichkeit des anderen Wesens und anerkennt die Würde der anderen Person in tätiger Haltung. In unser aller Leben bricht einmal der Überdruss ein. Es ist erdrückend, immer der Gleiche zu bleiben. Man möchte vorankommen, oft auf Kosten der anderen. Hier ist Gefahr, eine wesentliche, das heißt das Wesen der Liebe selbst bedrohende, die versuchen nämlich, die anderen Menschen für die Bestätigung und Bereicherung des eigenen Selbst zu gebrauchen. Die demütige Liebe drängt niemand von vornherein in die Haltung der Gegnerschaft. Sie rechnet das Böse nicht nach, führt kein Dossier über die Verfehlungen der anderen. Die gelöste Haltung der demütigen Liebe hat nichts gemeinsam mit jener Einstellung, die sich über das Unrecht freut. Das heißt, die sich eine Genugtuung daraus verschafft, dass dem anderen etwas nicht gelang, dass er einen Fehltritt begangen hat. Dagegen heißt es bei Paulus von der Liebe, dass sie sich über die Wahrheit freut. Liebe ist Freude am Lichthaften der fremden Existenz. Sie ist Wohlwollen, jene Haltung, in der Gott seit der ersten Erschaffung der Welt bis in die Ewigkeit hinein uns gegenübersteht. Sich über das Schöne und Verehrungswürdige des Du zu freuen, ist eine der größten Taten selbstloser Liebe. Somit ist Demut die Voraussetzung der inneren Erneuerung der Welt. Und unser Leben ist noch verschlossen, sowohl das eigene Sein als auch die Existenz des von uns geliebten Menschen. Die Undurchsichtigkeit der Welt können wir nur durch unsere Hingabe bewältigen. Einzig die Demut bringt jenes Meer an Licht und Freiheit in das Dunkle des Daseins, aus dem eine endgültige Vergeistigung, Himmel, entstehen kann. Jedes Seiende ist noch finster und trübe, verlangt nach Licht. Es möchte die Starre seiner Verfallenheit lösen. Seine Sehnsucht ist ein Ruf nach unserer Demut. Diese ist das Größte, was wir einem in seinem Innern durch die Dunkelheit und Vergänglichkeit bedrohten Geschöpf schenken können. Der Ruf nach unserer Selbsterniedrigung kann zur schwersten Belastung unserer Liebe werden. Der Demütige vermag sich von keinem Geschöpf, das ihn anfleht, abzuwenden. Verschließt er dennoch seine Existenz, so empfindet er das als eine Verfehlung. Selbst wenn es nicht in den Sündenkatalogen der Handbücher aufgezeichnet ist. In der Demut wird die Liebe hellhörig. Sie vernimmt das Flehen des Geschöpfes. Hilf mir, ich kann nicht weiter. Wenn wir die leise Stimme des bei uns um unsere Demut bettelnden Geschöpfes im Lärm der vordergründigen Gefühle untergehen lassen, so verhärtet sich unser Dasein, zerbricht unsere ursprüngliche Zuneigung und hört schließlich auf, Liebe zu sein. Indem wir als Christen existieren wollen, sind wir aufgerufen, unseren Mitmenschen, vor allem jenen, die mit uns durch das gleiche Schicksal verbunden sind, jenes Meer der Liebe zu erweisen, das Demut heißt, ihr Dasein aus der Dunkelheit emporzuheben in den Bereich des Lichtes. Durch die Demut verbinden wir unser Leben mit dem des Nächsten. In der Selbsthingabe öffnet sich das Dasein und wird wehrlos. Was dem anderen widerfährt, wird unser eigenes Schicksal. Dies ist die Bedrohung der liebenden Existenz. Deshalb ist die Demut in ihrem letzten Durchgelittensein ein gnadenhafter Auftrag. Bejahung des Lebens. Wie hilflos kann ein liebender Mensch sein? Indem er liebt, verzichtet er auf seine eigene Kraft und setzt sich einem fremden Schicksal aus in existenzieller Empfänglichkeit. Die eigentliche, aber nur schwer beweisbare Begriffsbestimmung der demütigen Liebe wäre demnach eine sich in der Hingabe bewährende Empfänglichkeit. Empfänglich ist nur jener, der sich verschenken kann, der die anderen nur beschützen und verteidigen will, der für die fremde Existenz einsteht. Christliches Sein müsste somit bedeuten, die Schwäche des anderen ertragen und mittragen, sowohl das Glück als auch das Unglück mit ihm teilen, ein Teil des Wesens des anderen sein. Das Christliche ereignet sich vornehmlich in der Teilhabe an der Gebrochenheit des Bruders. Menschliches Sein besteht weitgehend in einem harrenden Ungenügen. Das Wesen des Endlichen, vor allem aber das Wesen des geschöpflichen Geistes, beinhaltet eine Ausrichtung auf das Nicht-Eroberbare und ewig Größere. Der menschliche Geist ist auf eine unbedingte Hingabe hin entworfen. Darin ereignet sich seine Unsterblichkeit. Nach Gregor von Nyssa sind Gott und die Seele so zueinander gestaltet wie die ewig fließende Quelle und der ewig Dürstende. Der Geist vermag zwar, Unendliches zu empfangen, kann es aber nie besitzen. Dem Endlichen wird das Unendliche nur als Hinbewegung geschenkt. Das Schauen Gottes ist nach der christlichen Offenbarung der Inbegriff der Vergöttlichung. Es besteht in einem ewigen Hinübersein der menschlichen Person beim Du Gottes. Es trägt sich im Sich-Verfügbar-Halten der Existenz, in der Offenheit des Empfangens und in der Vorbehaltlosigkeit des Sich-Schenkens zu. Darin und nirgendwo sonst geschieht Ewigkeit des Geschöpflichen. Durch unsere Selbsthingabe im dunklen irdischen Ereignisse üben wir uns in jene endgültige Bereitschaft ein, in der wir das Geschenk des Absoluten und somit unsere eigene Unsterblichkeit empfangen können. Im Augenblick des Todes werden wir alle, dies ist die Verheißung, der die menschliche Gebrochenheit überbietenden göttlichen Liebe, jene Seinsintensität erlangen, in der eine totale Hingabe, ein endgültig uns nicht mehr gehören, möglich wird. Durch schwächlich kleine Taten der Hingabe muss sich der Mensch in die letzte Haltung des restlosen Selbstaufgebens einüben. Einem ihm ganzheitlich ausgelieferten Dasein kann Gott sich selbst nicht versagen. Der Absolute antwortet auf die menschliche Demut mit dem Geschenk seiner unverdienbaren Gnade. Ewige Welt entsteht im Scheitern des Menschen und in der Antwort der Barmherzigkeit Gottes auf die menschliche Elend. Dies ist das Geheimnis der Selbstbescheidung. Das Weltsein besteht in der Empfänglichkeit, in einer kosmischen Haltung des Entgegenharrens. Diese verdichtet sich zum menschlichen Bewusstsein und wird zur personal vollzogenen Wirklichkeit in der demütigen Liebe. Im Sichschenken des Menschen ereignet sich Ewigkeit des Geschöpfes. Der Begriff Himmel besagt demnach ein wachsendes Demütigwerden des Geschöpfes und darin ein ewig sich steigerndes Selbstschenken Gottes an die Kreatur. Gelegentlich erahnen wir auf dem sich in Gott hinein verlierenden Antlitz eines Betenden das gleiche Geheimnis. Auf das Gesicht des Heiligen hin sammelt sich das Licht der Welt und wird zum Glühen Gottes. Dieses wird sich einmal mit unserem ganzen Universum vollziehen und sich zu einem immerwährenden Zustand entfalten. Aus der im menschlichen Geist bewusst nachvollzogenen Selbsthingabe erwächst endgültige Empfängnisbereitschaft der Kreatur. Und darin vollzieht sich ewiges Mitsein mit Gott. Da aber der menschliche Geist seinem Wesen nach in den Leib eingesenkt ist, ja sich erst dadurch definieren lässt, dass er die Materie in sein Wesen aufnimmt, sie zu seinem Leib macht und somit in den Bereich des Bewusstseins hebt, hat auch der menschliche Leib an der vom Geist erworbenen Unsterblichkeit teil. Diesen in das Wesen menschlicher Existenz eingestifteten Vorgang nennen wir Auferstehung. Grundsätzlicher noch, da der menschliche Leib aus einer kosmischen Anstrengung der Welt emporsteigt, empfängt durch die Demut des Menschen die ganze Welt Unsterblichkeit, wird zum Kosmos, zur geordneten und gerichteten Welt, zum Himmel. Durch unseren Geist, der sich in der Liebe bewährt, erhält die Welt ewigen Bestand. Demut, das Meer der Liebe, ist somit das zentrale Ereignis der Weltumgestaltung. Die Welt entsteht somit in ihrer endgültigen Gestalt aus menschlicher Freiheit. Der Mensch entfaltet sich nicht notwendig zur Fülle dessen, was in ihm als Anlage liegt. Sein Geschick und seine Vollendung sind seiner freien Wahl anvertraut. Er muss sich zu seiner Endgültigkeit persönlich durchringen. Erst von dem Augenblick an, da der Mensch eine persönliche Entscheidung der Hingabe vollzieht, beginnt er im Vollsinne Mensch zu sein. Es gibt solche Augenblicke radikaler Freiheit bereits in der Verworrenheit irdischer Existenz. Der Tod wird aber für alle, selbst für jene, die während ihres irdischen Lebens nie zu einem ganzheitlichen Einsatz der Freiheit in der Hingabe gekommen sind, eine Möglichkeit bieten, in die letzte Intensität der Entscheidung einzugehen. Vorher schon kommt der Mensch in Situationen, da er plötzlich seiner eigenen Unergründlichkeit gegenübersteht und in diesem Gegenüberstehen ihn die Forderung der restlosen Hingabe trifft. Diese Erfahrung entfaltet sich im Tode zum Sein. In letzter Analyse bedeutet Ewigkeit endgültiges, unwiederholbares Erschaffen in der Ohnmacht des Todes, in der Demut der Hingabe. Christus hat in seiner zweiten Versuchung den Weg der Unsterblichkeit für uns betreten. Er wollte machtlos sein, er ließ sich verunstalten, sein Antlitz zerstören. In seiner Seele sind die Kräfte der neuen Schöpfung und der alten Welt aufeinander geprallt. Was wäre aus unserem menschlichen Sein geworden, wenn Christus da nachgegeben hätte, wenn er sein eigenes Selbst zur Geltung hätte bringen wollen, wenn er sich nicht restlos der Demut verpflichtet hätte? Es wäre für ihn leicht gewesen zu sagen: Ich will Gott alles unterwerfen. Ich will, dass die Macht Gottes in mir sichtbar werde. Ich will, dass alle Menschen durch mich unmittelbar erleben, Gott ist der Herrscher. Die Gemeinschaft mit den Entrechteten und Erfolglosen würde das alles zerstören. Was erreicht man mit Menschen, die, nachdem sie eine Ohrfeige erhalten haben, auch die andere Wange hinhalten für den nächsten Schlag? Ich will nicht zu jenen gehen, die im Leben versagt haben. Ich will nicht den Schwachen das Himmelreich verkünden. Ich wähle lieber jene, die mein Reich durchsetzen und aus meiner Botschaft das meiste herausholen. Ich brauche harte Realisten, die meine Botschaft den Menschen einhämmern und keine Träumer. Warum sollen gerade meine Freunde sich einsam und verlassen fühlen? Sie sollen Erfolg haben in der Welt, sich zu Millionen und Milliarden versammeln. Sie sollen meine Macht in sich spüren, in einer Welt, die sie für mich erobert haben. Mit Kleinsein und Bescheidenheit kommt man nicht weit. Ich liebe meine Freunde. Deshalb will ich nicht, dass sie ständig in einer zehrenden Unsicherheit leben. Ich möchte ihnen leichtes und schönes Leben bringen. Ich will für sie ein großer Gott sein. Hätte Christus das gesagt, so wären wir verloren. Er hat es nicht getan, sondern für sich das Leben der Demut gewählt. Unsere Antwort auf die Demut Christi kann nur sein: Mein Gott, ich will mit dir ausharren. Ich habe dich verstanden. Nimm meine gebrechliche Demut an. Ich will darauf verzichten, irgendeine Macht auszuüben, außer der Macht der Demut. Ich will niemand beeindrucken. Schenke mir bitte nur meine eigene Gebrochenheit. Schenke mir deine Gnade, dass meine Existenz einmal restlos gedemütigt wird. Für diese deine Gnade möchte ich alles, vor allem das Schwerste, meine eigene Existenz auf mich nehmen. Ich will einer sein, den man verachten kann. Ich möchte bei meinen Freunden bleiben. Sie sind so einsam und verlassen. Ich verspreche dir, ich werde niemand verraten. Niemand in seiner Einsamkeit ersticken lassen. Niemand verurteilen. Ich werde alle achten. Ich werde nie mit Menschen spielen. Die Sehnsucht des Herzens wird für mich immer heilig sein. Schenk mir dieses Kreuz. unter den Menschen bleiben als ihr Freund. Der Entschluss Christi in der Antwort auf seine zweite Versuchung hat echtes und glühendes Menschsein möglich gemacht. Die fraglose Hingabe, das uns in den anderen hinein vergessen. Wer diese Haltung zu verwirklichen sucht, ist mehr Mensch als alle anderen. Hebräer sind sie, ich auch. Israeliten, ich auch. Nachkommen Abrahams, ich auch. Ich bin es noch mehr. Dieses, ich bin es noch mehr, plus et ego, ist die Stelle des christlichen Zeugnisses. Der Christ ist nicht deshalb demütig, weil er im Lebenskampf versagt hat oder weil er dafür eine Belohnung erwartet. Er ist demütig, weil sonst der Bruder das Leben überhaupt nicht aushalten könnte. Christliche Demut ist Bejahung des Lebens. Sie ist keine Verkrampfung der Existenz oder Leugnung des Seins. In ihr verzichtet der Mensch auf greifbare, unmittelbare Erfüllung. Nicht, weil er die Erfüllung seiner Sehnsucht geringschätzen würde, sondern weil er sich ungeteilt schenken will, weil ihn seine Liebe über jegliches menschlich Erfüllbares hinausträgt. Je mehr Demut in der Welt existiert, umso mehr Glück entsteht im Bruder und umso klarer wird das Antlitz Gottes in der Welt. Eine unermessliche Kraft liegt in der Demut, die Macht der Gegenwart des Absoluten. Im Demütigen verdichtet sich der Drang der Welt. Er bahnt dem Leben einen neuen Weg. Er ist der Lotse der Schöpfung. Auf ihm liegt die Verantwortung, die Welt hineinzuführen in das atemraubende Abenteuer Gottes. Nicht mehr sich selbst zu gehören, Geschenk Gottes an die Menschheit zu sein. Demut ist keine Verneinung der Welt. Sie ist reif gewordene Liebe. Wohl ist jede große menschliche Tat mit Verzicht verbunden. Entsagung ist keine christliche Entdeckung. Freiwillige Entbehrung ist noch kein christliches Zeugnis. Das wesentlich Christliche beginnt in der Demut. Sie ist das Plus et Ego, das Mehr der christlichen Lebensbejahung.